Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Heute im Podcast mit dem Philipp von Stur. Stur ist eine Company aus Berlin, die doch beeindruckende Jahre hinter sich haben. Eine bootstrapped D2C-Company, die es mittlerweile geschafft hat, dieses Jahr auch vermutlich hohe siebenstellige, wird sehr, sehr, sehr gut läuft, vielleicht sogar achtstellige Umsätze. Let's see. In wenigen Jahren haben eine brutale Crowdfunding-Kampagne hinter sich, wo über 1 Million Euro eingesammelt worden ist, haben oder ist, und haben auch DHDL gepitcht, also die Höhle der Löwen gepitcht und so weiter und so fort. Da steckt einiges drin in der heutigen Folge. Wir werden in Summe einmal die Company Stur vorstellen und werden dann auch nochmal uns anschauen, weil es ja doch ein Phänomen ist, das gerade immer mehr passiert oder auftritt, dass die D2C-Companies einfach auf Amazon bzw. auf Marktplätze in Summe oft in erster Linie eben Amazon gehen. Warum hat es Stur gemacht? Was kann Stur bzw. der Philipp da weitergeben? Welche Dinge haben vielleicht auch nicht so perfekt funktioniert? Und ja, damit erstmal herzlich willkommen, lieber Philipp.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Der Philipp ist auch schon Podcast-Profi, das heißt, jeder Zuhörer kann sich heute auf einen auch entertainmentreichen Podcast wahrscheinlich gefasst machen.
Jetzt setz mal die Latte nicht zu hoch an.
Gezielt. Man muss immer ein bisschen Druck aufbauen. Dann und unter Druck entstehen Diamanten, sagt unser Adrian immer.
Sagt man so, ja, stimmt.
Gib uns doch erstmal kurz einen Überblick, Philipp, dass der Zuhörer so ein bisschen ein Bild bekommt, was ist Stur, was steckt hinter Stur, was für Produkte, was ist vielleicht auch ein bisschen das Besondere, dass wir einfach verstehen, über was wir heute sprechen dürfen.
Ja, sehr gerne. Also die Kurzzusammenfassung ist, mein Mitgründer Simon und ich haben uns in Würzburg kennengelernt beim Studium. Wir haben zusammen E-Commerce studiert, also sehr spezifisch, wie man Online-Shops aufbaut und ja, Online-Marketing macht. Und wir haben angefangen, während des Studiums eigene erste Webseiten zu bauen, zu Produkttests, und haben gleichzeitig festgestellt, wir lieben Kochen und wir lieben gutes Equipment. Und so sind wir auf das Thema Eisenpfannen gekommen und haben festgestellt, die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber eigentlich ist es ein total geiles Produkt und ja, das ist nachhaltig, das ist langlebig, Profis benutzen es gerne und man hat super gute Anti-Haft-Eigenschaften, wenn man ein bisschen damit umgehen kann. Also es ist eigentlich ein ziemlich geiler Ersatz für Teflonpfannen und kleiner Spoiler, unsere Kundinnen und Kunden sagen, wie Teflon ohne Teflon. Also die Story ist, wir haben eine eigene Gusseisenpfanne gemacht, nachdem wir in den USA eine Crowdfunding-Kampagne gesehen haben von einer Firma, die was sehr Ähnliches gemacht hat. Also die haben eine Gusseisenpfanne modernisiert und ja, für die heutige Zeit optimiert, und wir dachten uns, das können wir auch und damit schaffen wir einen nachhaltigen Ersatz für die Teflonpfanne, die sich, egal wie hoch das Budget ist, früher oder später abnutzt, normalerweise innerhalb weniger Jahre, was nicht besonders nachhaltig ist, und haben mit der Sturpfanne ein Produkt geschaffen, was in Deutschland produziert wird, worauf wir 50 Jahre Garantie geben und auch Leuten zeigen, wie sie damit umgehen, wenn sie noch nie mit Eisenpfannen gekocht haben. Das ist die Idee hinter Stur. Und jetzt sind wir gerade dabei, weitere innovative Produkte zu machen. Also mit der Pfanne hat alles angefangen, aber ja, da werden wir sicherlich gleich drüber sprechen.
Yes. Gib uns mal so ein bisschen Überblick, wie groß Stur ist, dass wir da das ein bisschen einschätzen können.
Ja, also ich hatte es ja in unserem Vorgespräch schon ganz kurz erwähnt. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht auf Kickstarter, der größten Crowdfunding-Plattform der Welt, und haben da Vorbestellungen aufgenommen und haben 1,25 Millionen Euro eingesammelt und sind damit das drittgrößte deutsche Kickstarter-Projekt geworden. Und das Ganze war nur möglich, weil wir vorher über unseren Blog pfannenhelden.de eine Community aufgebaut haben. Und kurz bevor wir an den Start gegangen sind mit der Crowdfunding-Kampagne, hatten wir auf unserer E-Mail-Liste über 25.000 Leute, also schon eine massive Crowd, die sehr spezifisch an der Produktentwicklung beteiligt war. Also das war schon auch eins unserer Geheimnisse. Und inzwischen sind wir ja umsatzmäßig im mittleren siebenstelligen Bereich, ganz gut wachsend, sind ein Team von 7 Leuten, wobei wir 2 weitere neue Leute suchen und eben viel mit Agenturen wie euch zusammenarbeiten, extern, die unser internes Team erweitern. Genau, also läuft ganz gut soweit.
Meine Fresse, da war schon echt viel drin. Das müssen wir jetzt gleich kurz aufarbeiten. Bevor wir das tun, aber kurz die Frage, weil vielleicht ist ja ein Match dabei. Was und wen sucht ihr aktuell?
Wir suchen einen Teamlead Online Marketing, einen
Okay, cool.
Content-Spezialisten oder eine Content-Spezialistin. Das sind die 2 großen Pain Points bei uns gerade. Also das Marketing ist bei uns aufgeteilt zwischen meinem Mitgründer und mir und noch einer weiteren Person im Team. Also Simon kümmert sich um den Performance-Teil, ich stehe stärker um den Brand-Teil. Bibi aus unserem Team macht das E-Mail-Marketing und wir suchen eine Person, die hier sich den Hut aufzieht und Bock hat, mit uns geiles Marketing zu machen. Und die andere Person soll unser Content-Problem lösen. Wir arbeiten hier auch viel mit Freelancern außenrum,
Okay.
und wir möchten eine interne Content-Produktion aufbauen.
Content im Sinne von Grafikelementen.
Ja, eigentlich alles. Also wir merken im Paid-Bereich fehlt es uns an Creatives. Wir haben, glaube ich, ganz coole Geschichten zu erzählen, die man eben ja visuell besser darstellen kann. Also so Hersteller-Stories aufnimmt zum Beispiel. Also sehr, sehr umfassend, aber genau, hauptsächlich Foto- und Filmproduktion.
Okay. So, lass uns einmal starten mit dem Bootstrapping, vom Bootstrapping weitergehen bis hin zum Product Market Fit, der ja ein ganz elementarer Bestandteil ist, wieso Stu heute da ist, wo es ist, was jetzt ja auch wieder in der Zukunft gerade ein ganz entscheidender Bestandteil ist für die Produktsortimentserweiterung. Dann schauen wir uns einmal an, welche ja, Vertriebs-Sales-Maßnahmen habt ihr von SEO über Paid Social und so weiter und so fort. Und dann schauen wir uns vor allem nochmal an, in unserem Marketplace-Podcast hier heute. Warum ist ein Stuhl auf dem Marktplatz? Was hat gut funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert? Weil all in all kann man schon sagen, die Aufstellung, die wir da gemeinsam gemacht haben, die hat schnell Fahrt aufgenommen, nennen wir es mal so. Und ja, beginnen wir einmal mit dem Bootstrapping. 1,25 Millionen Crowdfunding, ihr seid mit 1,25 Millionen backed in die Höhle der Löwen, habt 3 Angebote bekommen, habt alle abgelehnt. Erzähl mal.
Ja, gerne. Also es hört sich natürlich super an, wenn man das jetzt so im Nachgang erzählt. Das war natürlich eine lange Reise, die wir ja ewig vorbereitet haben. Also wir haben im Prinzip von Anfang an den Entschluss gefasst, wenn wir sowas machen, dann wollen wir jetzt kein externes Geld aufnehmen, sondern eben so ein Crowdfunding machen nach dem amerikanischen Vorbild, weil wir unabhängig bleiben wollen und unsere eigenen Entscheidungen treffen wollen. Aber genau, also wir sind mit diesem Plan losgestartet, irgendwann eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, wollten aber Schritt für Schritt validieren. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist einfach eine kleine Landingpage, also eine kleine Infoseite auf unserem Blog zu bauen und unsere Idee einfach darzustellen und zu erklären und die Leute zu fragen, hey, hättet ihr da Bock drauf? Und dann haben wir da mit Mailchimp, so ein E-Mail-Newsletter-Tool, so einen kleinen Sign-up eingebaut, also so ein Anmeldeformular und gesagt, okay, wenn du Bock hättest, da mehr Infos zu bekommen, dann trag dich einfach in unseren Newsletter ein und du kannst an der Produktentwicklung teilnehmen. Also das war so Schritt 1. Und das lief eine Weile und dann haben wir gemerkt, okay, das wird ganz gut angenommen, da melden sich Leute tatsächlich an, also die Idee fruchtet. Und der nächste Schritt war dann eigentlich zu gucken, wir heißen Stur, weil wir uns in den Kopf gesetzt haben, unter anderem das Produkt zu 100% in Deutschland umzusetzen.
Okay.
Zu dem Zeitpunkt gab es aber keine Gusseisen-Kochgeschirrhersteller in Deutschland. Also wir mussten Eisengießereien finden und die quasi überreden, dieses Produkt mit uns zu machen, obwohl die keine Ahnung davon hatten. Also es war auch nochmal eine komplett neue Challenge für sich, aber das war eine andere große Unsicherheit. Also zu validieren, kriegen wir das Produkt überhaupt hier hergestellt. Der nächste Punkt war Pricing, ne? Also Produktion in Deutschland ist ja schön und gut, aber wenn so eine Pfanne am Ende 500 € kostet, kauft die natürlich auch niemand. Das heißt, wir mussten mit der E-Mail-Liste validieren, sind die Leute bereit, Betrag X, damals bin ich jetzt einfach mal von 120 € ausgegangen, weil das so grob in der Premium-Preisklasse lag für vergleichbare Produkte, die in Europa hergestellt werden von anderen Herstellern. Und habe die Leute gefragt, würdet ihr das für 120 € kaufen? Und bin sogar so weit gegangen, dass ich die Leute gefragt habe, ob sie es mir überweisen würden. Jetzt vorab, also wir hatten eine Zeichnung, mehr war da nicht. Und die Leute haben ja gesagt. Also nicht alle natürlich, aber so ein paar haben gesagt, klar, überweise ich dir. Und dann wusste ich, okay, wir sind hier auf
Schön.
dem richtigen Weg.
Ja.
Das könnte was Geiles werden. Hab natürlich dann dankend abgelehnt und das Geld nicht angenommen. Aber weitergemacht. Und wir haben dann, ja, um es kurz zu machen, wir haben eine Förderung eingesammelt, wir haben Industriedesigner gefunden, die uns bei der Entwicklung des eigentlichen Designs unterstützt haben, weil sowohl Simon als auch ich ja jetzt keine Produktdesigner sind, sondern eher aus der Marketingrichtung kommen. Und so hat das alles seinen Weg genommen. Und Ende 2020 haben wir dann eben diese Crowdfunding-Kampagne mit circa 1,5 Jahren Vorbereitungszeit umgesetzt. Und das Geheimnis war eigentlich, dass wir die Community die ganze Zeit an der Hand hatten. Also die haben die ganze Zeit Produktumfragen bekommen, die haben Behind the Scenes bekommen, möglichst roh. Also ich war in der Fabrik und habe so ein Selfie von mir gemacht und
Geil.
denen gezeigt, wie es da aussieht. Also sowas, was jetzt auch auf Social-Media-Kanälen viel gespielt wird. Und das haben wir damals halt über E-Mail umgesetzt. Und ich würde sagen, das war der Trick, die Leute, oder was heißt Trick? Es klingt so, als hätten wir schlechte Absichten gehabt. Nee, also das war unser Geheimnis, wenn man so will, um die Leute möglichst
Ja.
zu beteiligen.
Die habt die E-Mail-Liste ist aufgebaut worden über den eigenen Blog, oder?
Genau, zum Großteil. Also wir haben auch Lead-Kampagnen, also bezahlte Lead-Ads, Lead-Generierungs-Ads geschalten über Facebook, so 2, 3 Monate vor der Crowdfunding-Kampagne, aber im sehr kleinen Stil. Also das sind ja vielleicht 1, 2.000, die da noch dazugekommen sind an Leads. Aber man hat auch, wir haben das im Nachhinein ausgewertet, die Leute, die organisch über den Blog, auf die E-Mail-Liste kamen, haben deutlich stärker konvertiert. Also wir haben damit auf jeden Fall die loyalsten Fans gewonnen.
Okay, ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne mit 1,25 Millionen Euro eingesammeltem Kapital hinbekommen, das ihr primär über den Blog aufgebaut habt, funhelden.de, um den Blog auch kurz zu nennen. Das heißt, es war ein SEO-Traffic, oder?
Genau, richtig. Ja, also was unser Background ist, wir haben ja Produkttests gemacht und unser Background ist in SEO. Also wir haben dafür gesorgt, dass wir dafür gute Rankings bekommen und immer wenn man nach Pfannentest, Bratpfannentest oder beste Pfanne, wie auch immer sucht, ja, landet man ganz oft bei uns im Blog und entsprechend, ja, wird man dann darauf aufmerksam.
Was hat der Blog heute noch für eine Relevanz? Und wie aktiv wird er noch betreut?
Der Blog wird schon noch aktiv betreut. Also wir publizieren da nicht mehr wirklich regelmäßig Content, aber gucken, dass der Content aktuell ist. Der hat für Stur auch eine Relevanz. Also was am Ende stand für uns die Frage im Raum, wie kriegen wir beides unter, ne? Also wir haben ja vorher Produktempfehlungen gegeben und dann unser eigenes Produkt gemacht. Und dann würde man ja erstmal meinen, die sind ja nicht objektiv. Was wir gemacht haben, ist, unser Produkt nicht in die Top-Listen aufzunehmen. Also wir haben quasi Top-Listen, wo wir Produkte empfehlen und wir haben gesagt, wir machen so einen Banner oberhalb und sagen, hey, wir haben ein eigenes Produkt gemacht, was für uns die beste Pfanne ist. Wir empfehlen aber natürlich die Produkte, die wir bisher empfohlen haben, auch weiterhin.
Ja, okay, cool. Und von dort aus ging es zu DHL. Was ihr nicht angenommen habt, warum?
Ja, ist ganz lustig. Unsere Crowdfunding-Kampagne hat Ende November geendet und im März war der Dreh mit DHDL, also tatsächlich nur 3 Monate später. Wir saßen auf dem großen Geldberg, wenn man so will, und hatten die Produktion ja noch gar nicht an den Start gebracht. Also wir hatten gerade viel Geld auf dem Konto, wussten aber noch nicht so richtig, was wir damit machen sollen, beziehungsweise ob wir das für das Geld umgesetzt bekommen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir gehen in die Höhle der Löwen und nutzen die Chance. Aber gehen nur einen Deal ein, wenn der auch wirklich sinnvoll ist für uns und wir strategische Unterstützung von einem Investor oder einer Investorin bekommen. Und am Ende haben wir 3 Angebote bekommen. Wollten 10% der Firma abgeben, die wollten jeweils 20, 25 oder 30% haben. Also die haben im schlechtesten Fall quasi unsere Bewertung gedrittelt. Und dann haben wir gesagt, nee, das macht für uns so keinen Sinn. Wir sind nicht auf das Geld angewiesen jetzt gerade. Und am Ende war es die richtige Entscheidung, ja, weiterhin hier auf unsere Community zu vertrauen und weiter mit denen zu wachsen, als jetzt über Investoren. Ne?
Was hast du ein, zwei Tipps, um zu DHDL reinzukommen?
Tatsächlich haben wir das am Anfang gar nicht so ernst genommen. Also die Produktionsfirma Sony von DHDL kam auf uns zu durch diese Crowdfunding-Kampagne, weil das so ein bisschen durch die Medien ging. Also wir hatten hier diesen unfairen Vorteil. Man kann sich da aber tatsächlich einfach bewerben. Und es ist ein mehrstufiger Bewerbungsprozess, ein cooles Video zu machen. Also als erstes füllt man so einen Fragebogen aus, der auch sehr umfangreich ist. Und wenn man eine Runde weiterkommt, muss man so einen Videopitch aufnehmen. Mein Haupttipp ist, glaube ich, sich gut zu verkaufen. Also wenn man Charisma hat, eine coole Geschichte erzählt, das ist am Ende viel wichtiger als die Business-Idee selbst. Das wäre mein Nummer-1-Tipp.
Am Ende wollen die eine Story, das ist eine TV-Show.
Genau.
Cool.
Genau.
Product Market Fit, das Stichwort für das Why des Erfolgs, glaube, oder eines der Top 3, 4 Stichworte wahrscheinlich für den Erfolg der Company. Was habt ihr hier richtig gemacht?
Ja, also ich glaube, dieses Vorgehen, wie ich es gerade beschrieben hatte, also dass wir nicht einfach blind ein Produkt entwickelt haben oder ein beliebiges Produkt eingekauft haben, also das kennst du ja selber ganz viel. Man geht auf Alibaba, sourced sich irgend so eine Gusseisenpfanne, macht da sein eigenes Logo drauf und bietet die einfach an. So entsteht keine emotionale Geschichte, so entsteht kein herausragendes Designprodukt, wie es bei uns jetzt geworden ist, was vielfach prämiert wurde. Und ich glaube, ja, der Tipp Nummer eins ist hier eine Community aufzubauen und mit denen das Produkt zu entwickeln. Also ich glaube, wir wären nicht an den Punkt gekommen, wenn wir, um es nochmal zusammenzufassen, einfach irgendein Produkt gemacht hätten in unserem stillen Kämmerlein und das nach 1,5 Jahren auf den Markt gebracht hätten, sondern wir haben uns bewusst dafür entschieden, das offen zu machen. Ganz viele Leute haben ja die Angst, dass ihnen die Idee geklaut wird. Da halte ich nicht so viel davon. Ich glaube, die meisten Ideen werden nur besser, wenn man frühzeitig Feedback einholt und das Produkt im Prozess
Cooler
verbessert.
Satz. Ja.
Genau. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, weshalb das Produkt am Ende funktioniert hat und ja, wir die Leute emotional begeistern mit unserer Marke.
Und gerade wenn man sich die aktuelle E-Commerce-Zeit anschaut, dann ist Marke wichtiger denn je und Marke entsteht ganz viel durch Product Market Fit, weshalb ein Product Market Fit auch wichtiger ist denn je. Gerade wenn wir uns Asienhandel, Temu, whatever anschauen, dann haben die keine Chance gegen Marken wie zum Beispiel in Sturm, weil wir A, eine Community haben und B, ein Product Market Fit haben. Und das ist aus meiner Sicht die Antwort auf all diese Themen. Und wir haben ja als Company, als E-Flyer-Agentur, haben wir ja im Prinzip D2C und FBA-Brands auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir klassischen Mittelstand. Und bei allen D2C-Brands, die wirklich durch die Decke gehen, ist es genau das, was du sagst. Die tun wirklich zu 80% oder so gemeinsam mit der Community Produkte entwickeln initial, aber halt auch weiterentwickeln, ob das das bestehende Produkt ist oder eben auch ja, eine Produkt- oder eine Portfolioerweiterung. Kannst du jetzt zwei, drei Hands-on-Tipps geben, wie genau man ein Produkt gemeinsam mit der Community entwickelt?
Ja, absolut. Also ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, es gibt auch nicht das eine Geheimrezept, um eine Marke aufzubauen. Also was für uns extrem gut funktioniert hat, ist eben Feedback einzuholen. Also ich glaube, man unterschätzt auch, wie man Feedback von hochrangigen Leuten bekommt, sage ich jetzt mal. Also ein Freund von mir hat zum Beispiel, das ist jetzt kein Beispiel von uns, aber ein Kumpel von mir macht einen Fair Fashion Blog und der hat sich, um eine Methode auszuarbeiten, mit einem Uni-Professor zusammengetan. Also so Personen, wo private Unternehmen wahrscheinlich Tausende von Euros für eine Beratung zahlen würden, weil es einfach gang und gäbe ist, von so einem hochrangigen Experten Feedback zu bekommen. Und er hat den einfach angeschrieben und hat dem das gut dargestellt, was der da macht und woran der arbeitet. Und dieser Uni-Professor hat dem eine ellenlange Antwort gegeben und die haben schon Vorträge zusammengegeben. Also der Punkt, den ich machen will, ist, man kann sich extrem wertvolles Feedback auf unkonventionelle Weise holen, wenn man einfach Leute auf LinkedIn anschreibt oder eben Leute, die eine Begeisterung für das Thema haben. Also dann sind die Leute hilfsbereit und wenn sie sehen, man hat schon eine gewisse Arbeit geleistet. Wenn man jetzt mit so einer offenen Fragestellung kommt, dann hat natürlich keiner Lust zu antworten. Aber wenn man sagt, hey, ich habe schon Route A, B und C ausgearbeitet, weil das und das die Vor- und Nachteile sind, ich brauche Unterstützung bei der Entscheidung, welche jetzt die beste Route ist, da kann man mich anschreiben, da kann man dich anschreiben. Ich bin mir sicher, wenn das so eine leicht zu treffende Entscheidung ist, dann sind wir da alle hilfsbereit, auch wenn wir noch so busy sind. Also genau, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet von der Kernfrage mit dem Markenaufbau. Ja, ich finde es super schwierig zu beantworten, das jetzt einfach einmal so pauschal zu sagen. Also du hattest ja gefragt nach der Community. Was wir gemacht hatten, ist eben regelmäßig Umfragen rauszuschicken. Also ganz am Anfang, inzwischen mit Typeform, ganz am Anfang noch mit Google Forms. Wir hatten verschiedene Design-Ideen, Vorschlag A bis 5, haben die Screenshots da reingemacht und die Leute abstimmen lassen. Und dann, ganz wichtig, die Ergebnisse auch nochmal geteilt mit den Leuten. damit
Guter
die
Punkt.
diese in dieser
Ja.
Loop sind und merken, ah, okay, ich gebe hier nicht, nehme nicht an irgendeiner Umfrage teil und was weiß ich, was mit diesen Daten passiert, sondern ich sehe transparent, was die anderen abgestimmt haben. Und am Ende haben die Leute gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe dieses Produkt entwickelt oder mitentwickelt und jetzt muss ich es ja quasi kaufen, weil es ja auch zu einem kleinen Teil mein Produkt ist. Also ich glaube, das ist so, ja, das haben wir gar nicht so richtig beabsichtigt, aber so im Nachhinein festgestellt, dass das ja enorm hilfreich war.
Was ist wichtiger? Ist es wichtiger, dass die Leute das Produkt mitentwickeln, dass sie genau dieses Gefühl haben, oder ist es wie und dadurch kaufen, oder ist es wichtiger, dass die Leute das Produkt mitentwickeln, weil es dann wirklich das wahrscheinlich bestmögliche Produkt ist für genau diese Community?
Ja, sehr spannende Frage. Ich glaube beides. Also wir sehen unsere Aufgabe darin, gute Kuratoren und Kuratorinnen zu sein. Also ich glaube, wenn man jetzt versucht, demokratisch das zu machen, was wofür die Community abstimmt, dann entsteht nichts Signifikantes, also nichts Markantes, weil die Mehrheit immer für irgendwas sein wird, was
Got it.
ein Beispiel, unser Pfannengriff, da ging es einmal darum, ob der eher kantig oder rund sein soll. Rund wäre ergonomisch, aber sieht auch total austauschbar aus. Wir haben uns dann für den kantigen Griff entschieden, den wir ein bisschen abgerundet haben. Und wir haben ein Produktdesign rausbekommen, was total eigenständig ist und Wiedererkennungswert hat. Also ich glaube, man muss die richtige Balance finden aus den Ansprüchen der Leute und dem, was man selbst für eine Vision vom Produkt und von der Marke hat. Und wenn man die beiden Sachen kombiniert, dann entsteht was es vorher halt noch nicht so gab.
Geil. Lass uns das Thema Sales eintauchen. Hauptabsatzkanal ist nach wie vor der Online-Job. Aber bei euch, glaube ich, schon auch nochmal spannend, die Diversifikation der Traffic-Quellen, nenne ich es jetzt mal, von SEO über Referrals bis ganz hin zu klassischen Themen wie Paid-Ads und Co. Möchte ich uns da mal kurz ein bisschen Einblick geben. Was sind die einzelnen Quellen und was sind vielleicht auch so zwei, drei, ja, besondere Dinge, die ihr vielleicht ein bisschen anders macht und wo der ein oder andere vielleicht sich was abschauen kann?
Gerne. Also unser Marketing-Mix ist ziemlich gleichmäßig verteilt. Ich würde mal sagen, damit stehen wir eigentlich auf recht sicheren Füßen, ne? Also wenn man jetzt zu 70% von Meta abhängig ist oder noch mehr, dann muss man sich ja
Wie
schon fragen,
viel?
was passiert, wenn unser Account hier gesperrt wird oder wenn es irgendein Problem gibt, dann bricht ja dein ganzes Business ein. Also grundsätzlich erstmal von einem Kanal abhängig zu sein, ist nicht so schlau, deshalb versuchen wir eben da auch bewusst verschiedene Marketingkanäle aufzubauen. Wir profitieren natürlich sehr stark noch von unserem Blog und auch von SEO-Traffic, den wir bewusst für Stur aufgebaut haben. Also wir haben zum Beispiel lange Zeiten, das schwankt bei Google natürlich, aber Nummer-1-Ranking für das Keyword Gusseisenpfanne gehabt. Also was uns natürlich sehr freut, wir wollen am Ende auch synonym sein mit dem Thema Gusseisenpfanne oder dem Produkt Gusseisenpfanne, das man bei uns landet.
Das Tempo für Gusseisenpfannen.
Bitte?
Das Tempo für Gusseisenpfannen.
So, tatsächlich, ja. Also wir haben den Effekt, dass die Leute nach der Sturpfanne fragen. Also es geht schon gar nicht mehr unbedingt darum, dass das Gusseisen das ist, was es
Geil.
definiert, sondern es ist einfach die Sturpfanne, was ziemlich cool zu sehen ist, ja.
Funny.
Also, genau. Kann man gar nicht so
Hammer.
bewusst steuern, aber schön zu sehen, wenn der Effekt eintritt. Ja, ansonsten ganz klassisch Meta-Ads, auf Instagram vor allem. Deshalb suchen wir auch die Content-Personen, weil wir das stärker ausbauen wollen und hier noch geilere Design-Visuals produzieren wollen, sodass wir uns eben wirklich als hochwertige Marke darstellen. Dann das Thema Google Ads. Ich glaube, das ist eine gute Mischung aus ja, generische Keywords abgreifen, aber auch präsent sein für unsere Markenbegriffe. Und das Thema Referrals, also das ist gleichzeitig für uns so ein Zeichen, wenn wir empfohlen werden, also wir fragen das in unserer Post-Purchase-Survey ab, also nach dem Kauf auf der Bestellbestätigungsseite, wie bist du auf uns aufmerksam geworden oder welcher Kanal hat deine Kaufentscheidung am stärksten beeinflusst? Und so 10 bis 15% ist natürlich auch immer von Business zu Business abhängig. Für uns ist das ganz gut, würde ich sagen, sagen, dass sie uns von Freunden und Familie kennen. Und das ist natürlich immer schön zu sehen, wenn man empfohlen wird. Das merken wir auch im Customer Support. Dann, ja, dann spricht das auch für die Qualität des Produkts.
Klar.
Also,
Und ist
ja.
günstig.
Genau, richtig, ja. Aber auch schwer beeinflussbar,
Fuck man.
also schwer ausbaubar.
Voll. So, lass uns zum Thema Marktplätze bekommen, beziehungsweise man muss ja konkret sein oder bleiben zum Thema Amazon kommen. Ihr habt dieses Jahr den Schritt gemacht in Richtung Amazon. Seid da auch aus meiner Sicht sehr erfolgreich jetzt direkt reingestartet. Möchtest du uns da vielleicht mal ein bisschen abholen zur Überlegung? Wie kamst du drauf? Es sind ja einfach verdammt viele D2C-Brands, die genau diesen Schritt gerade gehen von Only Online Shop zu, hey, wir wollen Marktplatz machen, erst Amazon und dann eben die branchenspezifischen passenden Marktplätze. Bei euch gibt es ja dann doch auch den einen oder anderen, der da noch passen sollte. Hol uns gerne mal ein bisschen ab.
Ja, gerne. Also für uns ist es nicht unbedingt die Entscheidung zwischen Amazon und unserem eigenen Shop gewesen, sondern es ist eigentlich so die Überlegung, wo sind wir präsent? Also wir bekommen auch Anfragen von Händlern, um im Retail-Bereich aufzutreten. Da ist unsere große Befürchtung, dass wir uns die Preise kaputt machen, weil wir nicht die Kontrolle haben. Deshalb, ja, ist Amazon eigentlich sehr naheliegend. Allein aus dem Grund, die Statistik kennst du ja sicherlich, rund 50% der Produktsuchen, also der Produktsuchen mit Kaufintent beginnen bei Amazon. Das heißt, wenn man da nicht präsent ist, lässt man sich ziemlich sicher Sales durch die Lappen gehen. Und es gibt ja inzwischen Tools, mit denen man sogar nachgucken kann, wie viel Suchvolumen deine Keywords haben. Also jetzt mal wirklich nur nach unseren Brand Searches geguckt. Also wenn jemand stur Gusseisenpfanne eingibt, dann tauchen wir nicht auf, ne? Und wenn man nicht auftaucht, sondern die
Jetzt schon.
Konkurrenzprodukte, dann, ja, genau, dann werden die halt auch gekauft. Also es war für uns so eine Mischung aus Diversifizierung unserer Verkaufskanäle und ja, dem Präsentsein und nicht verlieren dieser, nee, sorry, also die Abhängigkeit nicht.
Ja, na,
Nicht zu
total.
groß zu machen von unserem Online-Shop, sondern eben ja hier mehrere Beine zu haben, mehrere Standbeine. Und ja, Amazon ist naheliegend, eben weil es die größte Plattform ist, wir hier auch schon ein bisschen Background-Wissen hatten und uns mit vielen anderen Gründern und Gründerinnen ausgetauscht haben in unserem Umfeld und ja, viele diesen Schritt gegangen sind oder überlegen zu gehen. Und dann haben wir uns eben auf die Suche nach Agenturen gemacht und sind am Ende bei euch gelandet. Und ja, wie du gesagt hast, sind jetzt hier Anfang Mai losgestartet, also zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt so knapp über 2 Monate am Start.
Ja.
Und die Ergebnisse können sich sehen lassen, ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist ein Thema. Ich würde es freuen, sagen, dass du über Google kurz gesprochen hast. Die allermeisten Produktsuchen, die beginnen bei Amazon. Jetzt, glaube ich, ganz spannend, das wissen wahrscheinlich die allermeisten nicht, mit der Amazon Marketing Cloud, also der AMC, die letztes Jahr, ohne Garantie, letztes Jahr gelauncht worden ist, so richtig zumindest in Deutschland beziehungsweise Europa. Kann man mittlerweile auch herausfinden, wie viel von meinem Traffic ist derselbe wie auf meinem Online-Shop. Respektive, ich kann herausfinden, wie viel Umsatz klaue ich mir vielleicht auch durch Amazon von meinem Online-Shop, was ja immer wieder das Argument von dem einen oder anderen ist. Lass uns aber noch mal ganz kurz zum Abschluss, Philipp, vielleicht deine Top 2, 3 Tipps geben, was du auf jeden Fall mitgeben wollen würdest, was eine D2C-Brand bei einem Launch auf Marktplätzen beachten sollte.
Ja, gerne. Also ich würde sagen, klein anfangen. Bei uns hat sich die Frage nicht so richtig gestellt, weil wir ein sehr überschaubares Produktportfolio haben. Aber ich glaube, das ist für andere ganz relevant, dass man nicht
Ja,
mit dem
guter
gesamten
Punkt.
Produktportfolio
Geil, ja.
losstartet, sondern mit den Bestsellern.
Geil.
Genau, wir haben das gemacht in der Form, dass wir unsere Hauptprodukte genommen haben und unsere Top 3 Sets. Also wir haben im Online-Shop noch weitere Bundles, weitere Sets. Die haben wir jetzt zunächst mal nicht gelauncht, sondern wollten möglichst schnell an den Start gehen. Ich glaube, den richtigen Partner oder ja, den zu finden. Also wir haben auch mit zwei, also wir haben insgesamt mit 6 Agenturen gesprochen und da waren auch 2 dabei, die sehr advanced sind, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist so ein Learning, was wir generell mit Agenturen hatten, dass es auch Agenturen gibt für die richtige Größe. Also bei denen hätte ich es, also auch wenn man sich anguckt, was die für Kunden haben, ist natürlich dann tolles Name-Dropping, wenn die dann, ja, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber
Ja, total.
Milliardenkonzerne haben. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es für ein Startup unserer Größe dann so hilfreich ist, weil die haben dann Strukturen, die dabei helfen, um zum Beispiel jetzt irgendwie international zu gehen und in zig Märkten zu launchen. Und ich meine, das sind Sachen, die ihr jetzt auch anbietet. Aber wir hatten jetzt bei euch zum Beispiel viel mehr das Gefühl, in der Stage, in der wir sind, sprechen wir hier viel mehr auf Augenhöhe. Und das spiegelt sich dann einfach im Umgangston, auch in den Preisen wieder und so weiter. Also darauf zu achten, Tipp Nummer zwei, dass man die Agentur findet, die auch zu einem passt. Damit einhergehend vielleicht überhaupt eine Agentur dazu zu nehmen. Also ich glaube, das kommt natürlich auch nochmal auf die Position an. Wir sind natürlich jetzt auch nicht super Early Stage, ne, sondern so irgendwo dazwischen. Wir können uns das erlauben, auch hier direkt mit einer Agentur loszugehen und uns dieses Wissen extern einzukaufen. Man kann natürlich auch selber losstarten, aber ich sag mal, wir waren von wir unterschreiben den Vertrag, bis wir sind online mit den Produkten bei 3, 4 Wochen. Also allein, was ich schon für Pains gehört habe, ich war früher in so Facebook-Gruppen von anderen Leuten, die so FBA-Geschichten gemacht haben, wie viele Wochen und Monate vergehen, bis die mal den Account freigeschaltet haben, weil Amazon da rumzickt. Und also sich diese Expertise dazu zu holen, ist unfassbar wertvoll. Und das musste ich als Unternehmer auch erstmal lernen, für mich nicht eben alles selber machen zu wollen. Und das können wir günstiger und können wir besser, sondern hier einfach Erfahrungen einzukaufen. Genau, der Schritt. Und dann, ja, gilt das jetzt schon als der dritte
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Fairerweise muss ich kurz eine kleine Anekdote droppen, bevor wir fertig sind. Wir waren nämlich auf dem Offsite mit dem Leadership-Team. Und das war kurz vor Launch von Stur auf Amazon. Und da, ich sag's noch so, einer ist rausgegangen für roundabout 3 Stunden, weil es dann doch einfach nochmal im Backend x Probleme gab, die dann zu dem Zeitpunkt nicht mal schnell gelöst worden sind. Also da hast du schon recht, da gibt es einfach viele Stolpersteine. Ein Launch auf Amazon ist nicht so ohne, gerade wenn man auch nicht nur das Listen und so weiter und so fort, sondern auch einfach Traffic, organisches Ranking bekommt und so weiter. Also Aufschaltung ist ein Thema, das haben wir vor 2 Jahren also das erste Mal so wirklich gemacht. Und mittlerweile ist es was absoluter Kernbestandteil unserer Leistung ist, dass wir Aufschaltung für B2C-Brands auf Amazon machen, was nicht ganz so trivial ist, wo es doch immer wieder Hiccups gibt, sage ich mal. Gibt es irgendwas, was du sagst, hey, das unbedingt darauf achten und damit nicht auf die Schnauze fallen?
Du meinst jetzt auf den Launch auf Amazon bezogen?
Oder auf Marktplätze allgemein, ja. Aber auf Amazon, ja.
Das ist eine gute Frage. Fällt mir so spontan jetzt gar nichts ein.
Umso besser. Umso besser, das zeigt, dass es.
Hast du irgendwas, was du bei uns beobachtet hast, was hätte
Nein, ich
ein
glaube.
Problem werden können?
Nee, ich glaube, am Ende des Tages einfach eine saubere Launch-Strategie zu haben, gerade für den Algorithmus, dass man auch vielleicht einen Launchplan eben aufstellt, nicht einfach online stellt und sagt, jetzt gucken wir mal, was passiert, sondern klare Kampagnenstrategien haben und so weiter und so fort, weil ich habe einfach auf Amazon nach wie vor diese Honeymoon-Phasen, gerade wenn ich ganze Accounts neu online stelle etc. Das sollte ich nutzen. Am Ende des Tages so brenne ich indirekt Geld, indem ich quasi diese Honeymoon-Phasen nicht nutze und ich glaube, das haben wir bei Stur sehr, sehr, sehr gut gemacht. Von dem her, ich würde das, glaube ich, mitnehmen, dass man das nicht auf gut Deutsch nicht verkackt. Ja?
Ja, ist doch
Cool.
cool. Das ist doch ein sehr guter Tipp.
Und jetzt stehen noch weitere Produkte an. Produkte, wo ihr genau wieder das machen werdet, den Product Marketing Fit wieder perfekt treffen werdet, wieder auch das Ganze mit der Community gemeinsam baut, was ja, glaube ich, schon ein ganz entscheidender Bestandteil ist auch oder sein wird für die neuen Produkte, die natürlich komplementär zum aktuellen Produktportfolio sind oder sein werden. Und ja, vielleicht sprechen wir ja in ein paar Monaten mal nochmal und machen ein Check-in und schauen, wie die neuen Produkte sich entwickelt bzw. etabliert haben.
Ja, das klingt doch super.
Cool. Philipp, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Teilnahme. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Es waren einige sehr coole Elemente mit dabei. Und bis zum nächsten Mal.
Ja,
Ciao,
vielen, vielen
ciao.
Dank, dass ich da sein durfte. Ciao.